Einen wunderschönen guten Abend hier vor der Mercedes-Benz Arena. Wir sind hier beim Big Bully. Wir sind die Podcast-Crew von Big. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf allen Podcatchern, wo ihr mehr möchtet. Und wir haben uns heute einen ganz speziellen Gast eingeladen. Wir, das sind Lukas Robert heute an meiner Seite. Schön, dass du Robert Teusel vertrittst. Danke.
Gerne, servus.
Und bei uns ist Misan Haldin. Früher mal Misan Nikak-Barze, für manche, genau, die dich nur aus dem Basketball kennen. Grüß dich erstmal, schön, dass du am Start bist.
Ja, cool.
Ja, danke, dass du dir auf jeden Fall die Zeit nimmst, Misan. Heute Abend Viertelfinale gegen Griechenland. Es ist ein großes Spiel für Basketball-Deutschland, aber natürlich auch für die Spieler. Was war so das größte Basketballspiel, das du je miterlebt hast, wo du auf dem Court standest?
Wo ich selber auf dem Court stand?
Ja, genau.
Das ist eine ganz schön lange Weile her. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die WM in Indianapolis damals, 2002. Das war so, wo es jetzt vielleicht von der Stimmung und vom Publikum nicht ganz so aufregend war. Wir waren in einer riesen Halle, die kaum gefüllt war. Aber es war mein erster Sommer mit der Nationalmannschaft, erster Sommer mit Dirk. Unglaubliche Eindrücke und auf dem Level zu spielen war einfach unglaublich.
Gibt es so einen besonderen Moment, wo du sagst, dieses Spiel ist mir genau oben drin geblieben?
Nicht wirklich, aber ich werde heute noch immer wieder auf das Spiel gegen China angesprochen, besonders der Dunk über Yao Ming. Also das ist so das, was irgendwie über die Jahre vom Turnier hängen geblieben ist, das definitiv, ja.
Wenn wir gleich auch noch mehr dazu kommen, auf jeden Fall zu dem Ding.
Ja, lass uns direkt drüber sprechen. Du hast direkt danach einen Tee gekriegt, du hast dich am Ring hochgezogen, hast krass gefeiert. Was passiert? Ja. Was passiert da mit einem, wenn man irgendwie begreift, ich habe gerade über den krassesten Dude, der auf Center spielt, drüber gedacht?
Also erstmal, das war gar nicht geplant. Ich habe in der ersten Halbzeit bin ich mal zum Korb gezogen und ich habe so einen fancy Layer probiert und der hat den total aus dem Stehen einfach in die Tribünen geblockt und das war mir total peinlich und unangenehm, so easy geblockt zu werden. Und dann in der zweiten Halbzeit ich glaube, es war Pick and Roll mit Dirk oben auf der Seite. Dann habe ich die Baseline penetriert und dann habe ich mir gesagt, jetzt nichts mehr fancy, jetzt ziehen wir das Ding durch. Wenn ich geblockt werde, wäre ich geblockt, aber ich habe so ein bisschen gehofft, dass ich einen Foul bekomme. Und er war einfach einen Tick zu spät. Und als ich das Ding dann reingehauen habe, war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann vor Freude, das haben wir beim Streetball früher gemacht. Du hängst dann auch am Ring und schlägst dann nochmal ins Brett und das ist nochmal eine Art Celebration. Den Gegenspieler auch mal demütigen und das ist einfach aus mir in dem Moment rausgekommen. Dafür habe ich dann auch ein technisches Foul bekommen, ja.
Das ist echt geil, ich habe mir zur Vorbereitung auf dem Podcast hier das Video nochmal angeguckt, gibt es überall auf YouTube natürlich.
Ja.
Geiler Dank und danach direkt Peng.
Auf jeden Fall. Ich hab auf die Bank geguckt und dann so, oh Gott, weil ich wusste, technisches Foul und so, jetzt im vierten Viertel, das ist keine gute Aktion. Aber Coach, also Detman, saß auf der Bank und er war so überrascht von der ganzen Aktion, dass es war in dem Moment okay, ein technisches Foul zu bekommen. Also hat er dann so gehen lassen. Fand ich cool.
Ja, sieht man auch in den Fernsehbildern, wie er dann so da sitzt einfach und nur so guckt. Er weiß gar nicht wirklich, was los ist.
Du hast gesagt, du wirst heute noch drauf angesprochen. Offenkundig krasses Ereignis wahrscheinlich deine Karriere. Aber was hat es mit deiner Karriere denn gemacht, der Dank? War es plötzlich bekannt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, damals ist kein Social Media, YouTube, all diese Sachen waren nicht so wirklich am Start. Und ich kann mich erinnern, mit Neil Garris auf dem Zimmer nach dem Spiel, bin dann abends am Fernsehen geguckt und dann schalten wir auf Sports Center und dann haben die das Highlight gezeigt von dem Dunk. Und dann hat Neil Garris zu mir gesagt, oh mein Gott, du bist worldwide jetzt, jeder kennt dich, das ist der Dunk des Jahres und so, keiner hat überall. Und dann habe ich das erst realisiert, also später dann beim Sports Center. Highlight gelandet und ich so, okay, wow. Aber so diesen Hype von dem Dunk oder sowas, den habe ich danach nicht wirklich gespürt. Also das kam wirklich erst Jahre später. Ich selber habe über diese Aktion eigentlich schon vergessen, weil in meiner Karriere selber hatte ich viel, viel krassere Dunks gehabt. Natürlich nicht, oder einige oder die meisten davon sind nicht aufgenommen. Aber der ist halt mit der bekannteste auf einem großen Turnier und irgendwann hat dann jemand dann auch die Clips auf YouTube endlich raufgestellt so und jetzt bin ich damit sozusagen verewigt.
Bei mir hat sich das direkt beim Dunking noch ins Gehirn eingraviert, da waren wir, Ahnung, 10, 11 Jahre alt und haben das gesehen, war überkrass. Was hast du noch für krasse Dunks rausgeholt? Was waren so Highlights deiner Karriere? Was hast du so noch im Kopf?
Tipp-Dunks, also ganz oft aus der zweiten Reihe dann irgendwie gekommen und dann über die Bigs rüber, Tipp-Dunks, Face-Dunks auch, also war irgendwie alles dabei. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal, da war ich noch richtig jung, von der Freiwurflinie, also ich selber habe den Freiwurf geworfen, aber jemand hat den Freiwurf geworfen und ich bin an der Drei-Punkte-Linie zu früh losgelaufen und habe dann den Tipp-Dunk bin dabei, als ich hochgesprungen bin, auf jemanden drauf gelandet und habe dann nochmal so einen Boost bekommen. Und das war wirklich, ich habe mich gefühlt so wie Michael Jordan in dem Moment, weil ich war einfach mit dem Kopf reingeguckt und BAM! Aber wie gesagt, davon gibt es keine Aufnahmen. Ich glaube, ich habe auch einen Offensivfoul dafür bekommen oder so, oder technisch, ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall eine krasse Aktion.
MJs Athletik hat nachgelassen, was sagt deine heute?
Nicht vorhanden.
Echt, haben sie vorhanden. Ausgebaut oder was?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Jumper's Knees oder was ist das Problem?
Ist nicht Jumper's Knees, aber es ist einfach, die Aktivität ist nicht mehr da, die Belastung ist nicht mehr da. Ich bin jetzt natürlich immer noch aktiv als Trainer, Skill Development Coach. Da habe ich halt mein Little Rookie Programm. Da komme ich auf jeden Fall noch in Aktion und in Szene. Aber ich würde mir es nicht mehr zutrauen, jetzt da unten vor kurz irgendjemanden zu verteidigen oder geschweige denn gegen jemanden hochzugehen. Die Zeiten sind vorbei.
Ja, über dein Coaching werden wir gleich auch noch sprechen, so, ja. was du aktuell noch mit Basketball zu tun hast. Lass uns erstmal noch in der Zeit bleiben, wo es so krass war, auch mit deiner Athletik noch. 2002er Mannschaft, WM Bronze, warst du mit dabei, 2005er Mannschaft, EM Silber. Was war das für eine Zeit, was war das für eine Mannschaft, was hat dich damals ausgezeichnet?
Ich glaube, so als Mannschaft waren wir auf jeden Fall alle sehr, sehr cool. Wir waren eine coole Gruppe. Dadurch, dass halt viele Spieler sich auch schon aus der Jugend kannten, glaube ich, war es ganz einfach, so eine Chemie für die meisten halt so zu kreieren. Und die haben sich alle super gut verstanden. Natürlich gab es auch internen Wettbewerb und jeder hat sich um seine Spielzeit und Positionen gestritten. Aber das ist in jeder Mannschaft, das ist natürlich. Und ich denke, das hat uns auch damals auch gepusht. Vor allem mich, in den ersten Jahren halt neue Erfahrungen mit der Nationalmannschaft zu machen, dann wirklich dann halt Veterans zu haben, die sagen, hey, so, das ist Big Business hier, ja, wir wollen auf dem höchsten Level spielen, so, und dazu gehören halt auch gewisse Dinge und muss das halt von Anfang an funktionieren. Also es ist schon sehr intens gewesen, aber mit einer meiner besten Erfahrungen.
Große Bühne war natürlich fürs ganze Team, aber der bekannteste vorweg natürlich mit Dirk Nowitzki. Ja. Wie war es für dich?
Ja, krass. Also wirklich, meine erste Begegnung mit Dirk war damals in der Vorbereitung in Berlin. Das erste Training. Dirk ist in den ersten Tagen und Wochen noch nicht mit dem Team gewesen. Dann haben wir ihn dann in Berlin das erste Mal gesehen und stellt sich mir so vor. Ich meine so, hey Dirk, ich weiß, wer du bist, alles gut. Ich war so ein bisschen starstruck und dann kann ich mich noch erinnern, Training ist zu Ende. Und auf einmal geht er mit Holger Geschwinder dann auf den Seitenkorb und fangen an, ein bisschen Skill-Work zu machen. Und ich habe das vorher noch nie gesehen. Ich war so, aus meinem Verein kenne ich das nicht. Nach dem Training, wir werfen ein bisschen, aber wir machen jetzt keine komischen, ulkigen Übungen oder Bewegungen. Und es war was völlig Neues für mich. Und ich war so beeindruckt, wie smooth er sich bewegt und wie alles gleich und perfekt aussieht. Und weiß ich, waren 15, 20 Minuten nach dem Training. Und ich war so geflasht davon, dass ich dachte, wow. Mein erster Gedanke war, hey, ist das überhaupt erlaubt? Darf man überhaupt so trainieren? Das kenne ich gar nicht so. das ist crazy. Aber ich habe das total gefeiert. So, das war mein erster Dirk-Moment.
Hast du dir davon was mitgenommen?
Ja, absolut, absolut. Dirk hat damals immer Warm-up ganz oft. Das ist eigentlich ein Schrittfehler, das darfst du nicht machen. Wenn du den Ball dribbelst und hochspringst, so eine Art Vorsprung machst, in die Knie gehst, den Ball einmal auf den Boden antippen und dann in den Wurf gehen. Das habe ich mir von Dirk damals abgeguckt. Ich fand das eine richtig coole Bewegung und Übung, halt auch um so ein bisschen den Flow von deinem Jumpshot zu gehen, gerade wenn du anfängst und reinkommst, dahin stellst. Das sind so Dinge, die ich mir auf jeden Fall von ihm abgeguckt habe. Also er und Holger Geschwindner haben wirklich ganz, ganz wilde Sachen gemacht. So. Ich fand das immer cool. War auf jeden Fall mein Ding.
Jetzt aktuell, wenn wir die Nationalmannschaft angucken, die lebt davon, dass die Rollen sehr gut verteilt sind. Ja. Du hattest damals eine Rolle 10 Minuten so im Schnitt gespielt. Mhm. Wie schwer ist es, so eine Rolle anzunehmen? Man will ja dem Team eigentlich helfen, auf dem Spielfeld zu stehen. Du denkst ja von dir selber, ich bin einer, der dem Team weiterhelfen kann. Und nicht nur in 10 Minuten, sondern auch gerne in 20 oder 30.
Ja, absolut.
Wie schwierig ist es da, so eine Rolle zu akzeptieren?
Also es ist überhaupt nicht einfach. Du musst dir so vorstellen, die meisten Spieler, die dann zur Nationalmannschaft kommen, die kommen aus ihren Clubs und da haben die meistens viel größere Rollen und Spielanteile auch und müssen viel mehr Verantwortung. In der Nationalmannschaft bist du dann als Spieler, wo du im Verein bist, vielleicht der Protagonist ist oder sehr viel Verantwortung trägt und dann kommst du im Sommer in die Nationalmannschaft und ein bisschen zurückschalten musst. Für viele nicht einfach, aber ich denke, das gehört zum Sport auch dazu. Ich denke, wenn du, also für mich war es damals so, ich wusste, ich muss mir meine Spielzeit verdienen. Ich werde über die Leistung kommen, muss dir aussuchen oder nicht aussuchen, ein bisschen herausfinden, so, was ist jetzt deine Nische, wo kann dein Trainer dich gut gebrauchen. Bin ich ein guter Verteidiger, komme ich über die Verteidigung, sichere ich mir so Minuten, bin ich schnell, mache ich das Spiel gut. Was immer das ist, du halt sagst, okay, hier kann ich dazu beisteuern, hier erkennt auch die Mannschaft, okay, den brauchen wir, das sind wichtige Minuten, die hat er sich verdient. Und so, ist dann halt die Packing Order.
Deine Nische hast du offenkundig sehr gut gefunden und mehr als das natürlich. Du warst damals krass drauf, nicht nur mit dem Dunk, aber da weltweit bekannt. Und gab es natürlich die Sache, okay, ist vielleicht ein NBA-Talent, vielleicht nicht. Auf jeden Fall warst du in der Peripherie. Gab es konkrete Angebote?
Nee, konkrete Angebote nicht. Ich kann mich noch an meinen Draft erinnern. Es war so in dem Jahr davor, dass die Los Angeles Lakers war eigentlich so mit das Team, was das größte Interesse hat. Und ich kann mich erinnern, mein Agent meinte damals zu mir, ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wir in den Draft gehen, dass ich auf jeden Fall als Point Guard gesehen werden sollte und werden sollte, genau. Weil dann die Wahrscheinlichkeiten für mich viel größer sind, weil ich bin ein großer Point Guard. Das war aber schon die Zeit, wo das bei mir anfing. Bin ich jetzt ein 1, bin ich ein 2, bin ich ein Combo Guard, ich bin aber so athletisch, kann auch auf der 3 unterwegs sein. Das ist vielleicht mir damals ein bisschen geschadet hat. Aber auf jeden Fall, die Lakers waren das Team, was das größte Interesse hat. Die haben mich dann auch in die Combine eingeladen. Nach der Combine sollte ich dann auch nochmal zum Workout kommen. Ich war leider umgeknickt und dann musste ich mich entscheiden. Ich dachte, okay, ich bin nicht ganz 100%. Entweder mache ich jetzt das Workout mit den Lakers, die haben mir bisher am meisten Liebe gezeigt. Oder ich ruhe mich darauf aus und sage und lasse es halt darauf ankommen. Im Draft, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt schlecht aussehe, wenn ich nicht 100% bin, ist wahrscheinlich höher, als wenn ich 100% bin. Und deswegen habe ich mich entschieden, dann zu Hause zu bleiben, den Draft abzuwarten. Und ja, am Ende ist nichts draus geworden. Und dann war für mich so, okay, jetzt geht meine Karriere eigentlich erst los. Ne? So, neue Motivation gehabt. Mein Ziel war immer NBA, NBA, NBA. Und mit der Zeit hast du dann wirklich realisiert, hey, du bist ein guter Spieler, ja, viel, was dazugehört, um auch in der NBA landen. Und für mich und meine Zeit war es einfach das nicht. Und hat für mich auch eine Zeit gebraucht, bis es so, dass es cool damit war, weil ich habe wirklich immer das Gefühl gehabt, ich bin ein bisschen meiner Zeit voraus. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie heute Basketball gespielt, ich finde es cool, passiert ist, es ist schneller, es ist attraktiver geworden. Man darf sich jetzt mehr trauen, du kannst mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen. Es ist anders verteilt jetzt. Also ich find's cool, die Era, in der wir jetzt gerade sind.
Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, hättest du, also es ist natürlich so ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber hättest du jetzt in die jetzige Era besser reingepasst, weil ja jetzt auch dieses positionslose Spiel mehr gefordert wird, dieses athletische Spiel, alles, was dich ausgezeichnet hat.
Ja, ist tough. Also vom Gefühl her war es damals so, ich bin oft angeeckt oder mit meinem Game habe ich es mir oft schwerer gemacht und jetzt habe ich das Gefühl, so wie mein Game damals war, wäre es jetzt einfacher. Also man würde besser zurechtkommen, das Spiel hat sich ein bisschen angepasst und es ist jetzt viel mehr akzeptiert auch und es geht jetzt auch in die Richtung. Und das macht mich glücklich, bin ich froh, dass ich so ein bisschen meiner Zeit eigentlich voraus war.
Die Zeit, die jetzt kommt, feierst du die auch am Fernsehen? Also schaust du viel? Und wenn ja, europäisch, NBA, was?
Es gab eine Zeit lang, da habe ich gar keinen Basketball verfolgt. Also ich hatte wirklich so meine Zeit gehabt, da habe ich ein bisschen gebraucht, Karriereende, um das Ganze halt so ein bisschen wirken zu lassen und zu verstehen, was jetzt da passiert ist und wo jetzt wirklich meine Liebe zum Spiel ist und ob die auch tatsächlich noch da ist. Aber ja, dann habe ich dann wirklich gemerkt, okay, ich liebe das Spiel immer noch, ich bin Teil davon und ich muss mich nicht verstecken. Zeitgleich habe ich halt mein Basketballprogramm gestartet. Ich habe auch gemerkt, okay, das hier ist ein riesengroßer Bedarf so. Und mehr habe ich dann auch die Verantwortung gespielt und gesagt, nee, ich muss hier meinen Beitrag leisten. Da kommt so viel zurück, ob es die Eltern sind, die Kids, mit denen ich arbeite. Jetzt fühle ich mich halt verpflichtet. Und Bundesliga wird weniger verfolgt, Nationalmannschaft natürlich, wie man das mitbekommt, wie Social Media das zulässt. Würde ich schon sagen, dass ich in so einem kleinen Bubble jetzt gerade bin, auch hier in der Eurobasket. Und mich freut es einfach, vor allem auch jetzt in Berlin. Ich habe meinen Sohn heute hier und der hat gar keine Ahnung, was gerade abgeht. Yo, grüß dich. aber einfach ihn hier zu haben, Deutschland spielt zu sehen im Viertelfinale und so, ist just crazy. Also ich bin immer noch Teil davon so, und das macht mich sehr glücklich.
Ja. Ja, coole Sache, vor allem, weil du es halt auch an die Kids jetzt weitergibst. Lass uns da ruhig ein bisschen Werbung auch für dich machen. Ich meine, es soll so möglichst viele Leute zum Basketball animieren, möglichst viele Leute sollen die Chance haben, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten, und wer ist da besser prädestiniert als ein 68-facher Nationalspieler als du? Also
69,
sorry. Yeah. Da habe ich alles vergessen, habe ich eins über den Tisch gekehrt. Was machst du so mit den Kids? Wie kann man zu dir kommen? Muss man sich bewerben?
Bewerben muss ich gar nicht. Man kann sich das, um es ganz simpel runterzubrechen, vorstellen wie eine Hausaufgabenhilfe. Die Kids, also Großteil, die bei mir sind, spielen bereits im Verein. Und kommen dann zusätzlich zu mir entweder ins Einzeltraining oder ins Gruppentraining am Wochenende und unter der Woche, wie es passt. Und man kann sich das vorstellen, alles das, was sozusagen im Verein oder in der Mannschaft zu kurz kommt, da sind wir dann das Auffangbecken für. Also ganz viel Skill Development über spielerische Übungen wollen wir halt Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in die Kids geben, und dass es für die einfach auch später einfacher wird, sich auf dem Spielfeld zu bewegen, weniger nachdenken musst, mehr aus deinen Instinkten kommst, da wollen wir denen halt helfen.
Die Leute, die jetzt hier stehen, die können dich nachher einfach fragen. Die uns hören, nicht. Wo finden wir dich?
Little Rookie Basketball auf Instagram. Da bin ich am meisten unterwegs. Da kommen auch die meisten Anfragen rein. Und da versuche ich auch so gut wie es geht, ein bisschen von unserem Programm zu teilen. Und ja, ich würde mich freuen über jeden Besuch, über Anfragen, alles Mögliche. Ich bin auf jeden Fall da und ich freue mich, dass wir jetzt in Berlin auch so ein Programm haben.
Was hat dir Basketball so als Kind gebraucht? Du hast gesagt, du willst alles. Was zurückgeben. Ne? Ja. Ich hab selbst auch lange gespielt, auch viele andere, glaube ich, die fühlen, was du meinst. Aber was hat es dir persönlich gebracht? Selbstbewusstsein, Organisation, auch zu akzeptieren, wenn man Schiedsrichter irgendwas pfeift, wenn was unfair läuft im Leben?
Also, das bin jetzt ich. Ich habe, seitdem ich eigentlich denken kann, schon immer das Gefühl gehabt, dass ich ungerecht behandelt werde. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist so ein Kindheitsding. Es fing in der Schule an, ich kann mich erinnern. Es war immer schwierig, meinen Namen auszusprechen, besonders in einer Klasse oder so, meinen Namen vorzulesen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, so, ich gehöre nicht wirklich dazu, ich bin anders. Und es war nicht einfach. Und dann durch den Sport habe ich halt ganz anderen Bezug auch zu meinen Mitmenschen bekommen. Ich habe gemerkt, so, hier ist ein Medium, worüber ich mich so wirklich ausdrücken kann, und hier fühle ich mich zu Hause. Und über die Zeit ist das einfach so ins Herz gewachsen, dass ich mir jetzt auch nichts anderes vorstellen kann. Also ich habe wirklich, Basketball hat mir damals geholfen, Selbstvertrauen und Confidence zu geben und so ein bisschen so auch so einen Platz. Also ich dann so, okay, hier, da gehöre ich dazu. Also ich bin Teil davon. Das war für mich wichtig growing up.
Mindestens für deine kleine Schwester ist ja die gleiche Passion.
Ja. Yeah.
Habt ihr die Sachen früher die Sachen auf dem Court geklärt?
nee, aber was ich früher oft gemacht habe, ich habe sie eigentlich immer mitgenommen. Und sie hat dann die Sachen für mich auf dem Court geklärt. es war oft so, dass wir dann Spiele gemacht haben, und früher war es Mädchenbasketball, war nicht so populär, wie es jetzt vielleicht jetzt ist. Und wenige haben meiner Schwester zugetraut, dass sie mit uns Jungs oder Männern spielen kann. Ich habe immer gesagt, nee, she can hoop, die ist gut drauf. Und ja, als Teammate haben wir dann andere Teams dann fertig gemacht, und das war dann unser Ding sozusagen.
Ja, sehr cool. Die hat ja auch eine beachtliche Karriere hingelegt in Deutschland und dann auch in Italien gespielt, nach dir, beziehungsweise dann auch irgendwann gleichzeitig, aber du hast den Schritt zuerst nach Italien gewagt. Hast du ihr damals geraten, hey, geh nach Italien, und was hat den Reiz daran ausgemacht, im Ausland zu spielen für dich?
Also erstmal muss ich dazu sagen, meine Schwester war die Erste, die von zu Hause weg ist. Ich habe zwar mit Basketball angefangen, aber bei ihr ging schon so viel los. Mit 15, glaube ich, ist sie dann aus Berlin weg und ist ins Basketballinternat und hat, glaube ich, erste Bundesliga schon gespielt. Also crazy. Und ich war halt noch zu Hause, und dann irgendwann, ein, zwei Jahre später, ging es dann für mich los. Und als ich dann in Italien gespielt habe, hat es tatsächlich so ergeben, dass ein Team, was gar nicht so weit, fast im gleichen Ort spielt, dass wir sozusagen dann auch Zeit in Italien zusammen verbringen konnten. Aber ich habe jetzt nicht wirklich jetzt empfohlen, musste ich jetzt da und da bewerben, hier und da hingehen. Wir haben den Sommer zusammen verbracht, dadurch hat sie auch viel Exposure bekommen. Sie war auch sehr busy mit der Nationalmannschaft, hat auch lange Jahre auch wirklich auf hohem Level gespielt. Und ja, eigentlich hatten wir dann immer nur ein kleines, kurzes Fenster im Sommer und das wurde dann halt genutzt, um entweder Party zu machen oder Basketball zu spielen.
Die Geschwister-WG von Franz und Mo habt ihr also nicht gemacht.
Wie bitte?
Die Geschwister-WG von Franz und Mo Wagner in Orlando habt ihr also nicht schon vor 20 Jahren?
Nee, das gar nicht. Wir hatten zu Hause halt, unser Summer Hub hatten wir gehabt.
Ja, sehr cool. Ich habe mich auch ein bisschen erkundigt, deine Schwester hatte dann ja diesen Patellasehnenriss, zwei schlimme Verletzungen, Schmerzen danach und ist dann zum Rollstuhlbasketball nach einer bestimmten Zeit gegangen. Ist ja mega cool.
Crazy.
Warst du schon mal selbst beim Rollstuhlbasketball und hast du selbst schon mal gespielt?
Nee, ich war schon mit ihr in der Halle und ich habe schon ein bisschen mitbekommen.
Auch Nationalspielerin übrigens gewesen, ne, beim Rollstuhlbasketball.
Ja, also das ist sowieso, meine Schwester ist einfach nur krass. Die hat schon so viele Niederschläge gehabt und steht immer wieder auf und setzt immer wieder einen drauf. So. Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. So. Aber ja, die ist jetzt Rollstuhlbasketball und ist da sehr erfolgreich. Und das macht mich auch richtig stolz und hat es auch irgendwie geschafft, so der Leidenschaft irgendwo noch treu zu bleiben. Ich meine, sie ist jetzt auch Mama. Zwei Kinder, großziehen muss, es bleibt nicht viel Zeit, aber sie kriegt das irgendwie alles unter einen Hut. So. Da ist sie ja. Shut up.
Grüße gehen raus.
Damit wir auch zeitlich alles unter einen Hut bringen, lass uns auf die Eurobasket-Zielgerade biegen. Yeah. Heute ist Do-or-Die-Spiel. Lass uns bei deinen Erfahrungen anfangen. Was braucht es für ein Do-or-Die-Spiel? Was hattet ihr damals als Team, um solche Spiele zu überstehen?
Muss ich kurz überlegen. Also, umso weiter du im Turnier bist, umso einfacher wird es sich für den Gegenspieler vorzubereiten. Du bist jetzt nicht mehr in dieser Gruppenphase, wo du jetzt jeden Tag spielst, sondern du hast manchmal noch einen Off-Day. Du hast halt ein bisschen mehr Zeit, dich für den Gegenspieler vorzubereiten. Ansonsten, egal wie gut du vorbereitet bist, solltest du immer versuchen, über die Energie zu kommen. Ja, ich sehe das auch jetzt, die Jungs, die machen das richtig gut. Die sind vorher im Tunnel, die hypen sich, ja, die unterstützen sich, die sind da füreinander. Und selbst wenn du dann halt in ein Spiel reingehst, am Anfang läuft es nicht so gut, ist ein bisschen nervös oder so, dass du halt trotzdem es schaffst, die Energie beizubehalten und dann über die Energie dann zurück ins Spiel kommen.
Ja, jetzt ist Griechenland heute wahrscheinlich eher der Favorit. Wir sind, glaube ich, eher der Underdog mit Team Deutschland. Wie geht man denn in so ein Spiel rein als Underdog, beziehungsweise ist es ein Vorteil, der Underdog zu sein?
Ich fand, also Vorteil weiß ich nicht, aber ich war sehr oft in Situationen, wo wir als Mannschaft der Underdog waren und ich habe mich super wohl gefühlt. Also es ist fast schon so wie Belohnung ist noch größer, weil keiner erwartet ist, dass du gewinnst. Und da kommt dann ein Tick so Befreiung mit rein und fühlt sich dann ein bisschen leichter. Und dann, wenn du merkst, dann, oh, es läuft, dann legst du noch einen drauf und so bist du dann automatisch im Spiel. Also das ist schon, das passt schon, dass Deutschland heute nicht Favorit ist. Es wird trotzdem ein gutes Spiel werden.
Als Schlüssel zum Sieg haben alle drüber gesprochen, dass natürlich Giannis im Idealfall nicht heiß läuft. Wie stoppt man den am besten, deiner Meinung nach?
We can't.
Gucken, dass er nur 40 macht.
ich weiß gar nicht. Also da haben sich schon Geniuses überlegt, was man da am besten gegen Giannis macht. Ich denke, du musst halt versuchen, ihn so gut wie es geht zu stören, ein bisschen aus dem Rhythmus zu nehmen, verschiedene Looks zu geben. Ich würde nicht am Anfang gucken, dass du einfach die Zone komplett zumachst und ihm einfach seinen Wurf gibst, sondern über seinen Wurf kommt er mittlerweile auch sehr gut in seinen Rhythmus. Das heißt, different looks, ein bisschen aggressiv, ein bisschen weniger aggressiv. Und dann hoffen halt, dass der nicht so seinen besten Tag hat. Und so, dass du dann so eine Chance hast, so im Spiel zu bleiben. Also ich glaube, dann wird es auch schwierig dann für die Teammates und dann bist du dann in einem Flow drin. Also das kann schon gut werden heute.
Dann drücken wir die Daumen. Was ist dein Tipp fürs Spiel?
Deutschland gewinnt.
Deutschland gewinnt, habe ich auch im Gefühl gehabt. Ich hoffe mal, dass es da auf jeden Fall dann auch in die Richtung geht. Letzte Frage für dich, die stellen wir jedem Gast, den wir hier haben. Und wir hatten aus allen verschiedenen Generationen schon Gäste. Also Spieler, die gerade erst aufgehört haben in der Nationalmannschaft. Carsten Tatter, wir hatten Hansi Gnad schon am Start und ganzen Jungs. Wer ist deine All-Time DBB Starting Five? Und einen Coach brauchen wir auch noch dazu.
All-Time DBB Starting Five. Okay, als erstes nehme ich Ademola Okulaja. Und zwar will ich den auf der 3 spielen lassen. Rest in Peace, Adi. Warrior. das ist ein Spieler, den du auf jeden Fall an deiner Seite haben möchtest. Den kannst du in den Krieg ziehen. Du musst gewinnen. Ich habe jetzt gerade aktuell, ich habe richtig Bock mit Maodo zu spielen.
Ja.
Maodo macht, er ist frech, er ist flüssig und macht wirklich Spaß, so seine Confidence zu sehen. Der hat total coole Confidence, Mann. Das ist richtig, richtig nice. Wahrscheinlich würde ich Maodo auf der 1 nehmen. Da brauche ich einen coolen Guard. Jetzt wird es schon schwierig für mich, ne?
Oder du spielst selber mit.
Achso, ich spiele selber mit. Nee. Okay. Wen würde ich auf der 4 nehmen? All time.
Da haben sich bisher alle am leichtesten getan. Mit Dirk.
Achso.
Oder okay, du kannst ihn noch auf der 5 spielen.
Nee. Ich will klein sein, ich will schnell sein. Dirk auf der 5. Auf der 4 würde ich... jetzt wird's tricky für mich. Weiß ich gar nicht. All-time. Braucht eine kurze Hilfe.
Henrik Rödel vielleicht?
Nein.
Nein. Zu weit her.
Henrik Rödel
zu lange her.
Coach, Assistant Coach. okay, ich hab Point Guard, ich hab einen Guard. Nino Garris. Auf der 2. Das ist athletisch. Oh, Nino Garris. 3, Ademola. Brauch noch einen 4er, brauch ich. I'm drawing blank. Ich weiß nicht, wer mich auf der 4 spielen lassen würde.
Ich weiß auch nicht. Wir sind normalerweise immer mit Dirk auf der 4 gewesen. Deswegen,
nee, ich würde den gerne auf der
4. War der Spot.
Oder okay, wir machen das so. Wir nehmen Dirk dann auf der 4. Und dann Patrick Fehmerling bleibt dann unser Center.
Ja, genau. Die Berlin Boys.
Classic.
Genau. Super, Misan, okay. Herzlichen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
Vielen lieben Dank.
Wünschen wir jetzt hier vor Ort natürlich ganz viel Spaß beim Spiel und natürlich einen deutschen Sieg. Und das Ganze gibt es morgen nochmal zum Nachhören. Ab 17 Uhr auf Spotify und morgen früh ab 5 Uhr dann die Analyse zum Spiel Deutschland gegen Griechenland. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Unser Podcast heißt Big Postgame. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Dankeschön.